Dritter Advent, wir nähern uns mit raschen Schritten dem Weihnachtsfest, bereits nächsten Sonntag der vierte Advent und dann haben wir bereits den Weihnachtssonntag heute in zwei Wochen. Wir haben einen Text gehört in der Textlesung aus Jesaja 40 und auch der Predigttext ist aus Jesaja 40, einem Propheten, der 700 vor Christus gewirkt hat. Man sagt, er ist der König der Propheten, weil er so wichtige Wahrheiten uns weitergegeben hat. Wir lesen die Verse 9 bis 11 aus Kapitel 40 von Jesaja. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da euer Gott. Siehe, der Herr, Yahweh, steht hier der Name Gottes, Yahweh, kommt mit Kraft. Und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Amen. Das ist Gottes Wort. Wer vor zwei Wochen im Gottesdienst da war, wo ich zum ersten Advent gepredigt habe, der wird vielleicht gewisse Parallelen zwischen dem Text von vor zwei Wochen und diesem Text erkennen. Wer erkennt ihn? Wer kann sich noch erinnern, was vor zwei Wochen gepredigt wurde? Da habe ich gepredigt aus dem Propheten Zacharja. Kapitel 9 über das Kommen des Königs. Und die Parallelen zwischen dem Text vor zwei Wochen und diesem Text hier, übrigens Zacharja ist auch ein Prophet aus dem Alten Testament, der hat 200 Jahre nach Jesaja gepredigt. Und die Parallelen sind auffällig. In Zacharja haben wir gehört, dass Zion in Jubel ausbrechen soll, Jerusalem in Jubel ausbrechen soll und jauchzen soll. Und hier lesen wir, dass Zion, das ist der Kosename für Jerusalem, der Tempelberg, auf einen hohen Berg steigen soll als Freudenbotin, um Freude zu verkündigen. Also wir haben wiederum diese Begriffe Zion und Jerusalem und soll in Freude ausbrechen, eine Freudenbotschaft verkündigen. Die Rede ist von dem Kommen des Herrn. Siehe, der Herr kommt mit Kraft. Und das ist ja Advent, das Kommen des Herrn. Wir haben in der Lesung gehört, dass die Herrlichkeit des Herrn sich offenbaren wird. Der Herr kommt mit Kraft. Und da ist es jetzt eventuell ein kleiner Unterschied zu dem Propheten Zacharja, denn dort haben wir gelesen, dass der König in Demut und Sanftmut kommt. Auf einem Eselsfüllen haben wir dort gelesen, dass er kommen soll, sanftmütig und demütig. Und hier lesen wir heute, siehe, der Herr kommt mit Kraft. Und diese Verheißungen, dass Gott kommt, um sein Volk zu retten, diese Botschaft zieht sich durch die Jahrhunderte. Ich habe gesagt, Jesaja 700 vor Christus, Zacharja 500 vor Christus. Ständig wird diese Botschaft aufgegriffen. Gott kommt, um sein Volk zu retten. Gott, haben wir vor zwei Wochen gehört, überlässt diese Welt nicht sich selbst. Gott greift ein. Der heutige dritte Advent ist ja eigentlich dem Johannes, dem Täufer, gewidmet, denn der Text aus Jesaja 40, der wird zitiert im Neuen Testament, in Lukas 3, bezogen auf Johannes den Täufer, wie er aufgetreten ist im Volk Israel, hat er das Kommen des Messias angekündigt. Und wie wird er angekündigt, Johannes der Täufer, wie geschrieben steht im Buche der Worte Jesajas, des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Macht euch bereit, Advent. Der König kommt. Und wir können uns ja vielleicht vorstellen, so einen Staatsempfang, ja, einen großen Staatsempfang. Das ganze Land wird geputzt, alles wird gesäubert, jeder zieht sich schöne Kleider an. Wenn dann der große Staatsbesuch kommt, damit alles tiptop ist. Und genauso sagt Johannes der Täufer, macht euch bereit, tut Buße, ändert euch, denn der große König kommt. Das ist Advent und das ist der Schwerpunkt für den dritten Adventssonntag, das Kommen des Herrn in Kraft. Diese Spannung, die wir da sehen, dass auf der einen Seite der Herr in Sanftmut und Demut kommt, auf einem Eselsfüllen, auf einem Eselfohlen reitend, und auf der anderen Seite die Ankündigung, dass der Herr in Kraft kommt, das scheint uns eine Spannung zu sein, das scheint uns ein Widerspruch zu sein. Wenn wir hören, dass ein König in Kraft kommt, dann meinen wir automatisch irgendwie eine militärische Macht. Und Israel zur damaligen Zeit, auch zur Zeit des Auftretens Jesu, hat auf diesen starken König gewartet, der militärisch eingreifen wird und die Besatzungsmacht der Römer aus dem Land entfernen wird. Der Herr kommt mit Kraft. Das ist die Erwartung gewesen, die das Volk Israel hatte. Aber sowohl Sacharja, der gesagt hat, dass der König sanftmütig kommt, als auch hier Jesaja zeigen uns, dass dieses Kommen in Kraft auch eine andere Note hat. Und zwar lesen wir da, ob wir im Vers 11, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Seht ihr diese Spannung? Der Herr kommt mit Kraft. Und dann sehen wir, wie Gott mit einem Hirten verglichen wird, der in Sanftheit, in Zartheit sich um die Schafe kümmert. Es ist auch derselbe Prophet Jesaja, der im letzten Kapitel davon spricht, dass Gott wie eine stillende Mutter ist, die Kinder liebkost und tröstet. Das sind unglaubliche Aussagen, die wir kaum irgendwie zusammenbringen mit der Tatsache, dass Gott heilig, vollkommen und allmächtig ist. Und der berühmte König Salomo sagte mal, die Himmel und die Himmel der Himmel können Gott nicht fassen. Gott ist so groß, Gott ist so mächtig, Gott ist so gewaltig. Gott kommt in Kraft. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie er wie ein Hirte beschrieben wird, der sich in Zartheit und Sanftheit der Lämmer annimmt. Wir lesen einen weiteren Vers aus dem Propheten Jesaja, der in dieselbe Richtung geht, wo wir lesen, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Auch hier sehen wir diese Spannung. Gott, der Große, den die Himmel nicht fassen können, der wohnt auch bei dem, der zerschlagenen Geistes ist, dessen Herz betrübt ist, der gebeugt ist. Dort wohnt Gott. Und wie diese Spannung zwischen der Kraft des Herrn, der Herrlichkeit des Herrn, die sich offenbaren wird, mit dieser Sanftheit zusammenpasst, das möchte ich gerne in einem Zeugnis euch selber hören lassen. Wir haben im MyLife-Workshop vom Mittwoch, haben wir den letzten Teil gehabt, haben wir ein Zeugnis gehört, wo das zum Ausdruck kommt. Und es tut mir jetzt leid für diejenigen, die beim Mittwoch dabei waren, beim MyLife-Workshop, dass ihr das jetzt noch einmal hören müsst. Aber ich würde sagen, ihr dürft es noch einmal hören, dieses Zeugnis. Ich möchte das einfach abspielen und dann noch einige Gedanken dazu uns weitergeben.
Lange Zeit habe ich mich überflüssig gefühlt. Ich habe mich überflüssig in dieser Welt gefühlt. Ich habe mich überflüssig in meiner Familie gefühlt. Es hat begonnen, ich bin geboren als viertes Kind. Ich war so das Wunschkind, das ersehnte Mädchen. Aber viele Dinge sind halt einfach vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, schon von Kindheit an. Das alles hat eigentlich mich bestärkt in diesem Gefühl, überflüssig zu sein. Also es gab Situationen in meinem Leben, wo ich meine Eltern einfach nicht verstehen konnte, warum die mich noch bekommen haben. Ich habe mir immer gedacht, hey, die drei Brüder waren doch schon da und warum bin ich dann noch gekommen? Aber das ist ein total falscher Gedankengang, weil ich bin gewollt und ich bin gewünscht und ich bin wundervoll gemacht. Aus heutiger Sicht weiß ich, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich bin ein Segen für meine Eltern und ich bin ein Segen für meine Familie. Mein Name ist Sarah, ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von München, bin alleinerziehende Mama von drei Töchtern. Ich war ganz lange auf der Suche nach meiner Identität, auf der Suche nach dem, woher komme ich, wo gehe ich hin, was tue ich hier auf dieser Welt. Es hat schon von klein auf angefangen. In meiner Familie gab es Probleme mit Alkohol und Drogen. Ich bin von klein auf damit groß geworden, habe selbst mit 13 Jahren das Kiffen angefangen, täglich. Und habe mich auch durch diese Droge im Pubertätsalter schon sehr isoliert, also ja immer mehr zurückgezogen. Ich habe gemerkt, dass ich mich irgendwie ganz unwohl fühle in meinem Körper. Ich wurde auch gehänselt in der Schule. Ich habe mich sehr unweiblich gefühlt. Als ich 17 Jahre alt war, habe ich dann den Papa meiner Kinder kennengelernt. Er war 4 Jahre älter als ich und ich habe mich Hals über Kopf in ihn verliebt. Als ich 18 war, haben wir dann unsere erste gemeinsame Tochter, die Alicia, bekommen. Nach Alicias Geburt habe ich irgendwie kaum noch Brust gehabt und ja, also ich habe mich danach noch unweiblicher gefühlt. 2 Jahre später kam dann meine zweite Tochter zur Welt, die Naomi. Als die Naomi ein paar Monate alt war, habe ich abends so meine gewohnte Sendung angeschaut. Das war eine Umstyling-Show, wo Frauen innerhalb von ein paar Wochen begleitet von der Kamera, Schönheitsoperationen haben, komplette Typveränderungen haben, dann nach Hause kommen und scheinbar glücklich sind. Und an einem Abend kam in der Werbung der Aufruf, so bewerben Sie sich noch heute. Und ich dachte mir so, okay, ich bewerbe mich jetzt. Das ist meine Chance, glücklich zu sein, extrem schön zu sein. Wurde dann auch genommen. In 6 Wochen wurde mir die Nase operiert, die Brust operiert, die Zähne neu gemacht und das Aussehen komplett verändert. Relativ schnell habe ich gemerkt, dass es halt einfach um Einschaltquoten geht. Das hat mich ziemlich enttäuscht. Es waren ja meine Gefühle, es waren die Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, die mich irgendwo geprägt haben oder was mein Leben beinhaltet ist. Und das hat mir so wehgetan, dass man damit eigentlich unemotional umgeht. Aber ich dachte mir so, okay, das ist halt jetzt meine Chance für große Brüste und tolle Nase und tolle Zähne und hab halt dann, wie man so schön sagt, Augen zu und durch. Und hab halt diese 6 Wochen einfach funktioniert und mitgemacht. Ich wurde ja komplett umgestylt, andere Frisur und so weiter. Und ich stand dann vor diesem Spiegel und dann wurde der Vorhang quasi runtergezogen und ich durfte mich das erste Mal nach dem Umstyling sehen. Und ich war erschrocken. Ich habe mich selbst nicht mehr erkannt in diesem Spiegel. Und jeder hat so von dem Kamerateam erwartet, dass jetzt so Juhu-Schreie kommen. Und ich bin einfach heulend rausgerannt. Ich bin mit dieser Situation gar nicht klargekommen, weil ich in diesem Moment erstmals gemerkt habe, da steht eine völlig andere Person optisch. Aber innerlich war der gleiche Schmerz, die gleichen Gefühle, die gleichen Gedanken, die gleichen Erfahrungen, alles gleich, im Gegenteil noch ein bisschen verschlimmert, weil ich ja da wieder irgendwo negative Erfahrungen gesammelt habe in dieser Zeit. Ja, damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Und dann war dieses Finale, meine Familie war da und die haben sich alle gefreut, dass ich wieder nach Hause komme. Und ich war zu Hause und in der ersten Woche habe ich schon gemerkt, hey, es hat sich überhaupt nichts verändert. Und es war total schlimm für mich, weil ich nicht wusste, was ich noch tun sollte. Ich habe ja jetzt quasi schon mich komplett verändert, äußerlich. Und es hat trotzdem noch nicht gereicht, um glücklich zu sein. Und davor hatte ich halt so die Hoffnung, wenn ich schick aussehe, dann kann ich eine bessere Mama sein, eine bessere Frau für meinen Partner sein und so weiter. Und diese Illusion ist halt wie so eine Seifenblase in dem Moment geplatzt. Es hat mich total fertig gemacht. Ich habe mich total verloren gefühlt. In mir drin waren lauter Warum-Fragen, aber keine Antworten. Gefühlsmäßig bin ich innerlich wahnsinnig geworden. Im Jahr 2015 kam dann meine dritte Tochter zur Welt. Und als meine dritte Tochter 3 Monate alt war, habe ich in einem schwachen Moment angefangen, Speed zu konsumieren. Und dieses Speed hat mich innerhalb kürzester Zeit, also es ist nicht mal ein Jahr vergangen, hat diese Droge mich zerstört. Also körperlich zerstört, dass ich Nierenversagen hatte, aber auch psychisch total in die Irre geführt. Im Jahr 2016 habe ich halt dann so Gedanken gehabt, einfach ja, mein Leben beenden zu wollen. Es gab sogar Situationen in dieser Zeit, dass meine Mama weinend auf den Knien vor mir am Boden lag und zu mir gesagt hat, Kind, was ist los? Rede mit mir. Ich kann dir nicht helfen. Sie hat nur gemerkt, ich baue immer mehr ab, aber ich habe niemanden an mich rangelassen. Und das war für meine Eltern das Schlimmste, weil sie gesehen haben, ihr Kind geht zugrunde, aber sie können nichts machen. Das ist oftmals das Problem, dass es an einem selbst liegt, die Hilfe anzunehmen oder mutig zu sein, aufzustehen und zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt, aber ich bin mutig und probiere es aus, weil ich eh nichts zu verlieren habe. Ja, aber in den Momenten war ich nicht bereit, das anzunehmen. Ich wollte auch gar keine Veränderung in dem Moment mehr, weil ich angefangen habe, einfach mit meinem Leben abzuschließen. Daran konnten mich irgendwo nicht mal meine Kinder hindern, obwohl sie noch klein waren und ich eine große Verantwortung hatte, aber ich konnte keine Verantwortung für meine Kinder übernehmen, weil ich noch nicht mal selbst für mich Verantwortung übernehmen konnte. Ich habe dann einen alten Freund wieder getroffen. Der hat mich gesehen und der hat sofort erkannt irgendwo, hey, dieses Mädchen braucht Hilfe. Und er schrieb mir einen Satz, eine Nachricht und sagte, hey Sarah, Jesus ändert nicht deine Situation, er ändert dich in der Situation. Und in dem Moment ist mir erstmals bewusst geworden, hey, es fällt kein Wunder vom Himmel oder ich werde kein Haus im Lotto gewinnen und dann verändert sich quasi die Situation, sondern die Veränderung beginnt in mir, in meinem Herzen. Und das ist mir bewusst geworden. Ich habe auf einmal diesen Frieden gespürt. Das kann ich in Worten nicht beschreiben. Das ist ein Gefühl, angekommen zu sein. Ein Gefühl, wie wenn man sein Leben lang Marathon läuft und auf einmal so die Ziellinie erreicht. Und dann war es natürlich ein Prozess. Also es ging nicht von heute auf morgen, aber die Veränderung hat in mir begonnen. Und ich habe angefangen, in mir, mir selbst zu sagen, ich stehe jetzt auf und ich möchte eine Veränderung. Ich möchte neues Leben. Und ich möchte diesen ganzen alten Schmarrn in meinem Leben nicht mehr. Da, glaube ich, hat die Veränderung begonnen, dass ich innerlich aufgestanden bin und gesagt habe, ja, ich lasse die Veränderung zu und ich vertraue auf Gott. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat mit meinem Leben oder mit mir, aber ich vertraue darauf, dass es gut wird. Ich wollte mehr von diesem Gott und von diesem Jesus wissen. Jetzt, fast 4 Jahre später, kann ich sagen, ich habe meine Identität in Jesus gefunden. Meine Taten oder meine Gefühle sagen nichts über meine Identität aus, weil meine Identität ist die Gerechtigkeit Gottes. Und Jesus hat meinen Wert bestimmt in dem Moment, als er ans Kreuz gegangen ist. Er hat alles gegeben. Das heißt, ich bin unendlich wertvoll für Gott, wie jeder andere Mensch auch. Es liegt wirklich an jedem Einzelnen, diese Entscheidung für sich selbst zu treffen.
Ja, es ist für mich immer wieder neu, dramatisch sehen zu müssen, was in einem Menschen alles vorgeht. Es ist unglaublich. Man fragt sich, welche Kräfte wirken hier, dass ein Kind bereits solche Gedanken hat. Das sind Kräfte, destruktive Kräfte, zerstörerische Kräfte, die wirksam sind an Menschen. Eine junge Frau, die in solche seelischen Abgründe abtaucht, und man staunt nur, man sieht, dass keine menschliche Kraft fähig ist, hier einzugreifen. Die Mutter, die verzweifelt ist, aber sie hat keine Chance. Sie hat keine Kraft, ihrer Tochter zu helfen. Und hier sehen wir jetzt, wie diese Aspekte der Kraft Gottes, der Herr kommt mit Kraft, und die Bedeutung, dass der Herr zart ist und sanft ist, wie diese Aspekte hier zusammenfließen. Denn der Herr hatte die Kraft, diese Frau zu verändern. In einem richtigen Moment ist das Wort an sie gekommen. Und dieses einfache Wort hatte die Kraft, einen Prozess auszulösen in dieser Frau, der sie grundlegend verändert hat. Es war ein Beginn. Sie ist dann, hat sich mit Jesus weiter auseinandergesetzt und hat in Jesus ihre Identität gefunden. Und das ist es, was Weihnachten uns ausdrücken möchte. Der Herr kommt mit Kraft, um zu verändern, was menschlich nicht möglich ist. Und es ist Jesus, der mit Kraft gekommen ist. Es ist Jesus, der von sich gesagt hat, dass er die Mühseligen und Beladenen, dass er ihnen Ruhe und Frieden schaffen wird. Jesus hat, als er auf dieser Erde gewandelt ist, sah er die Volksmengen und er wurde innerlich bewegt über sie. Weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist der Hirte, von dem wir gelesen haben. Und Jesus sagt zu ihnen, etwas später kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese Frau hat diese Erfahrung machen dürfen. Es war aber nicht nur eine individuelle Erfahrung, eine Erfahrung, die sie nur für sich gehabt hat, sondern wir müssen uns vorstellen, wie das Leben dieser Frau verändert hat. Ihre Beziehung zu ihren eigenen Eltern, zu ihrer Mutter, Beziehung zu den Kindern, dass die Kinder, die ihre Mutter erfahren dürfen, so dass sie selber auch gesund aufwachsen dürfen. Das verändert, es ist ein Rattenschwanz von positiven Veränderungen, die hier geschehen, indem ein Mensch von Jesus Christus im Inneren geheilt und gerettet wird. Ein Mensch beginnt zu genesen, durch Gottes Kraft. Und anstatt die Ressourcen zu binden durch Psychologen, durch Sozialhilfe, durch Arbeitslosengeld und, weil der Mensch kaputt ist, anstatt Ressourcen zu binden, wird ein Mensch zum Wohl der Gesellschaft. Er wird zu jemand, der Gutes tut. So wie auch das Evangelium uns sagt, dass wenn wir errettet werden, dann sind wir in der Lage, Gutes zu tun. Und Paulus sagt mal, das ist gut und nützlich für die Menschen. Für mich ist das Weihnachten. Es ist Weihnachten, wenn Gott in diese Welt kommt und als Jesus Christus geboren wurde in dieser Nacht, da lesen wir ja von diesem Chor, von diesem Engelschor. Und dieser Engelschor singt Folgendes: Herrlichkeit Gott in der Höhe. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die erschienen ist zu Weihnachten. Herrlichkeit Gottes, Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Gott wird verherrlicht und auf der Erde beginnt Friede, der für die Menschen ein Wohlgefallen ist. Das ist es genau. Diese beiden Dinge sind es, die das Evangelium ausmachen, dass Gott verehrt wird, dass Gott groß gemacht wird, dass sichtbar wird, wie die Dinge wieder zu ihrer Bestimmung zurückkommen, wie Menschen geheilt werden können durch Jesus, was für die Menschen Friede bedeutet. Ich möchte uns ermutigen jetzt in dieser Weihnachts- und Adventszeit, dass wir diese Botschaft weitertragen, dass wir den Menschen bezeugen, ja, Jesus hat mich errettet, Jesus hat mich verändert, Jesus hat mich neu gemacht, Jesus hat mir Friede geschenkt. Ich möchte uns ermutigen, dass wir diese Botschaft weitertragen. Ich freue mich schon jetzt auf den kommenden Sonntag, 4. Advent, wo wir den Abendgottesdienst haben, wo wir auch Menschen eingeladen haben oder einladen werden. Vielen Dank an euch, die ihr von Haus zu Haus geht und die Einladungen verteilt. Wir wollen beten für euch, dass Menschen sich einladen lassen und etwas von dieser Kraft Jesu und von diesem Frieden, von diesem Weihnachtsfrieden erleben dürfen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir freimütig sind und diese Botschaft nicht für uns behalten, sondern dass wir sie weitergeben. Amen. Ich möchte noch beten mit uns.